Ja, wir haben in den letzten Wochen, die ersten Sonntage dieses Jahres, Texte aus den Anfängen der Bibel behandelt. Wir haben angefangen mit der Schöpfungsgeschichte. Wir haben eine Predigt über Psalm 8 gehört. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wir haben die Sündenfallgeschichte behandelt. Und letzten Sonntag, es soll bei uns so ein bisschen um das Thema gehen, Freiheit aus der Knechtschaft heraus, zur Freiheit kommen, war das Thema oder wurde das Thema behandelt, wie das war mit dem Auszug aus Ägypten, Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Ich mache da weiter. Ein bisschen vertiefend, aber auch mit ein Stück Ausblick. Ich habe neulich in einem theologischen Werk gelesen, ein Zitat gelesen, das heißt, alle Lehre und Predigt soll dazu dienen, uns mit uns selber und mit Gott bekannt zu machen. Das hat mir eingeleuchtet. Und weil das so ist, hat meine Predigt zwei Teile. Der erste Teil, so ist Gott. Und der zweite Teil, so sind wir. Und ich möchte so ein bisschen einen Streifzug durch die ersten Bücher des Alten Testaments machen. Und ich hoffe, ich bringe nicht nur bekannte Sachen. Sonst wird es ja vielleicht langweilig, wenn alle da schon ganz fit sind. Ja, es hat uns beschäftigt in der Sündenfallgeschichte, dass Gott trotz des Abfalls der beiden ersten Menschen von Gott diese Menschen nicht sich selber überlässt. Das zeigt sich darin, dass er den beiden nach dem Schuldspruch Fellrücke anfertigt. Und das zeigt auch das Handeln Gottes im Nachfolgenden. Er lässt die Welt nicht ins Elend nach dem Abfall laufen, sondern er greift immer wieder ein, zum Teil warnend, zum Teil richtend, aber zum Teil auch ganz wunderbar, dass man sieht, ja, so ist er. Und zwar sein Prinzip ist, dass er sich Einzelne herausgreift. Das fängt an mit dem Noah. Nach der Sintflut sagt Gott die ähnlichen Worte wie in der Schöpfungsgeschichte zu den ersten Menschen. Sei fruchtbar, mehret euch, schafft Nachkommen, bevölkert die Erde. Er gibt noch ein paar nähere Anweisungen, aber er sagt, nie mehr werde ich die Erde vernichten wie bei der Sintflut. Und das Zeichen dafür ist der Regenbogen. Dann noch viel eindrucksvoller, die nächste Person, die Gott sich ausgreift, ist der Abraham. Wir kennen alle die Geschichte und es lohnt sich, sie einmal so richtig genauer zu lesen. So ab dem 12. Kapitel des ersten Buches Mose. Da gibt Gott dem Abraham einfach die Anweisung, geh raus aus deinem Vaterhaus, aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft, zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Vertrauen ist gefragt. Und natürlich könnte Abraham auch Nein sagen. Aber er tut's nicht. Er geht. Und Gott sagt, wenn du meinen Willen tust, dann werde ich dich segnen, reich segnen, so reich segnen, dass Menschen mit deinem Namen sich segnen werden, Segen aussprechen werden. Ungeheuerlich. Und er verheißt ihm eine reiche Nachkommenschaft. Und Abraham geht, er ist gehorsam, er durchzieht das Land, das er einmal besitzen wird. Gott verheißt ihm, du wirst dieses Land einmal mit deinen Nachkommen besitzen. Abraham ist 75, als er geht, kinderlos. Gott sagt, du wirst Nachkommen haben. Das ist eigenartig. Und Abraham spricht das auch bald an. Es ist ganz interessant, dass Abraham ziemlich bald anfängt, mit Gott zu reden. Er fragt ihn, wie soll das gehen? Du hast Nachkommen verheißen und ich habe keinen Sohn. Und Gott sagt, du wirst einen leiblichen Sohn haben. Es gibt Verwicklungen, Abraham geht zum Teil eigene Wege. Abraham wartet sehr lange auf den Sohn, wo Gott auch verheißt, dass es der Sohn, wirklich der Sohn von seiner Ehefrau Sarah ist. 25 Jahre wartet er, bis der Sohn kommt. Das zeigt auch Gottes Geduld und was wir mit seiner Geduld anfangen, dass wir auch geduldig werden sollen. Und das ist so das Grundmuster des Bundes. Gott gibt eine Verheißung, einen Auftrag und der Mensch kann Ja sagen oder kann Nein sagen. Wenn er Ja sagt, dann wird er seine ganz spannende Geschichte zwischen Gott und Mensch. Bund, Freundschaft, da spielt Freundschaft eine Rolle. Das Gespräch mit Gott. Und vieles erleben, dass dieser Mensch, mit dem der Bund geschlossen wurde, entweder ja, gut findet oder daran zu knabbern hat. Auch das gibt's. Anfragen bleiben. Unverständnis kann sein, das überhand nimmt. Aber Gott bestätigt auch immer wieder, ich stehe zu meinen Verheißungen. Das geht weiter dann nach Abraham. Der Bund wird bestätigt bei Isaak, dem Sohn, bei Jakob, dem Sohn von Isaak. Der spielt eine ganz interessante Rolle, weil er eigentlich kein Mensch ist, wie Gott sich ihn vorgestellt hat. Er ist Betrüger, er geht eigene Wege, er muss zurechtgebracht werden. Und das schafft Gott auch mit ihm. Und auch bei den Söhnen und bei dem Enkel, bei Sohn und Enkel, die sogenannten Erzväter, von denen sprechen wir ja, bei Abraham, Isaak und Jakob, bei denen wird der Bund immer wieder neu bestätigt. Gott bestätigt, dass er seine Verheißungen hält. Er bestätigt durch seine Gegenwart und seinen Schutz immer wieder. Dann geht es spannend weiter durch Josef, den einen der Söhne Jakobs, kommt das Volk nach Ägypten, das Volk Israel nach Ägypten. Am Anfang herzlich willkommen, weil Josef ja eine ganz bedeutende Rolle im Volk gespielt hat durch sein Ministeramt, das er bekommen hat. Aber bei den Nachfolgern von diesem Pharao, der unter Josef regierte, wird es immer schwieriger. Das Volk wird missachtet, es wird sehr zahlreich und das macht auch den Ägyptern Angst. Und es wird versklavt. Man versucht dem Volk damit ein bisschen darüber, das Volk ein bisschen dezimiert zu bekommen, auch durch ganz, ganz harte Arbeit. Knechtschaft. Sie müssen hart arbeiten, Ziegel brennen und wirklich als Sklaven, werden als Sklaven gehalten. Und das geht Jahrhunderte, 400 Jahre lang, wo sich immer mehr zuspitzt, die Situation immer mehr zuspitzt. Und das Volk fängt an, zu Gott zu schreien. Ich nehme an, es ist vieles verloren gegangen von der Geschichte der Väter, der sogenannten Erzväter. Aber sie hatten noch eine Ahnung von diesem Gott dieser Väter und haben zu Gott geschrien. Und es wird uns berichtet, als das Volk zu Gott geschrien hat, gedachte Gott des Bundes, den er mit den Vätern geschlossen hat, und erbarmt sich ihrer, nimmt sich ihrer an. Dann ist da ein Mann, mit dem Gott sich wieder ganz intensiv beschäftigt, Moses, der aufgewachsen ist als Glied des Volkes Gottes, aber als Adoptivtochter der Tochter des Pharao, als Adoptivsohn der Tochter des Pharao, ausgebildet in allen, in der ganzen Wissenschaft der Ägypter, in allen, dem Wissen und dem Können der damaligen Zeit, der aber trotzdem sich erinnert, dass er zu diesem Sklavenvolk gehört. Und der auch versucht, für sein Volk zu kämpfen, der einen Mord begeht an einem Ägypter, deshalb fliehen muss, sonst würde er getötet vom Pharao, und in die Wüste geht, zu den Midianitern. Und dort wird er Hirte, heiratet eine Tochter von einem der Bewohner des Landes und lernt in der Wüste zu leben, 40 Jahre lang. Er geht mit 40, flieht mit 40, wird 40 Jahre in der Wüste das Leben eines Hirten führen. Sicher, bewusst, dass es ein Riesenabsturz war. Vom Königssohn an ein Palastleben mit allem, was dazugehört, gewöhnt und dann in der Kargheit der Wüste überleben. Und dann wird uns ja berichtet von dem Erleben Gottes mit diesem Mann Moses. Er spricht ihn an, er ruft ihn an aus dem brennenden Busch und sagt ihm, dass er von ihm ausersehen wurde, das Volk Gottes in die Freiheit zu führen. Es gibt ein langes Gespräch. Ich glaube nicht, ich hab noch nie ein Gespräch in der Bibel gefunden, das länger ist als dieses Gespräch mit Moses. Und Gott begegnet jedem Einwand mit der Zusage, auch dafür habe ich gesorgt. Und dafür habe ich gesorgt. Und dafür habe ich gesorgt. Jeder Einwand wird von Gott beantwortet mit großer Geduld. Ich weiß, und auch dafür, das habe ich im Blick. Und am Schluss sagt Moses, ach was, nimm du bitte einen anderen. Es ist mir zu viel. Das beantwortet Gott allerdings mit Zorn und dass er damit nicht einig ist. Gibt noch eine weitere Zusage. Du hast einen Bruder und den habe ich schon auf den Weg zu dir geschickt. Und dann fängt ja diese ganz interessante Geschichte an mit dem Auftrag, den Moses bekommt von Gott in diesem langen Gespräch, das Volk aus der Knechtschaft herauszuführen. Aus der Knechtschaft in die Freiheit. Und das ist der Beginn eines neuen Bundes, eines dritten Bundes. Das Volk macht bei dem Auszug natürlich gewaltige Erfahrungen mit Gott. Das kommt in einem Lied Moses des Mannes, 2. Mose 15 zum Ausdruck, wo Gott gerühmt wird als der, der Wunder tut, der das wirklich geschafft hat, gegen alle Widerstände das Volk herauszuführen in die Freiheit. Es wird uns berichtet, als das Volk das erlebt hat, mit dem Durchzug durch das Wasser, durch die Wasser, wahrscheinlich war es einer der Bitterseen, dem Untergang des Volkes Israel, der Ägypter, da wird uns berichtet, als Israel sah, wie gewaltig sich die Hand des Herrn an den Ägyptern erwiesen hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an ihn und seinen Knecht. der dritte Bund steht an. Mit einem Volk, das gewachsen ist auf etwa 1 Million Menschen, das dann in die Wüste geführt wird unter der Führung des Moses zum Berg Sinai. Im 3. Monat nach dem Auszug wird uns berichtet. Und dort offenbart sich Gott auf diesem Berg mit Rauch, Feuer, Posaunenschall. Ein mächtiges Geschehen. Da lese ich einen Vers dazu. Gott spricht: Ihr habt gesehen, ihr habt selbst gesehen, was ich den Ägyptern getan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch hierher zu mir gebracht habt, zu mir gebracht habe. Ihr habt selbst gesehen, was ich getan und euch hierher zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr auf meine Stimme hört, meinen Bund haltet, so sollt ihr vor allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mein ist die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern werden und ein heiliges Volk. Was für eine Bestimmung. Ein vom Sklavenvolk zum Gottesvolk. Das Volk ist bereit, sagt ja. Es gibt auch einen feierlichen Bundesschluss zwischen Gott und dem Volk. Gott gibt seinen Willen ganz klar kund durch die sogenannten Bundesworte, die 10 Gebote, wie wir sie nennen, wo es ganz klar geht zuerst um das Verhältnis des Volkes zu Gott, dass er der alleinige Gott ist, dass keine anderen Götter neben ihm Platz haben sollen, dass kein Gottesbild im Volk gemacht werden soll, weil Gott, der gewaltige, handelnde, redende Gott, unsichtbar ist, trotz allem. Kein Missbrauch des Namens Gottes und ein Ernstnehmen des Ruhetages, des Sabbats, weil da Gott in ganz besonderer Weise im Mittelpunkt stehen soll. Diese Bundesworte, das sind von Gott her das Angebot: Ihr sollt das Volk, mein Volk des Bundes sein, mit meinem Willen. Und das Volk sagt ja. Es gibt einen feierlichen Bundesschluss mit Opfern, mit dem Vorlesen dieser Bundesworte und mit dem Blut besiegelt. Das ist auch interessant, dass Bund immer irgendwie mit Besiegelung durch Blut zu tun hat in der Bibel. Ja, würde man sagen, wunderbar. Es gibt auch dann viele Kapitel nach diesem Bundesschluss, wo Gott durch Moses regelt das tägliche Leben, dass ein Zelt der Zusammenkunft gebaut werden soll, wo Gott die genauen Anweisungen gibt, die Opferpraxis, wie sie geregelt werden soll. Der Priesterdienst wird ihr eingeführt und so weiter. Und der Priester überhaupt, dass es eine Abteilung geben soll, die ganz eng mit Priester, mit Gott leben und auch segnen dürfen und segnen sollen. Aaron wird der hohe Priester und vieles, vieles mehr. Und Moses ist für all diese Anweisungen der Mittler. Es kommt ganz oft und Gott sprach zu Moses und dann wird verkündigt, was alles sein soll. Und der Plan ist das verheißene Land. Das ist ja der Sinn des Auszugs. Sie sollen in das Land kommen, das Gott den Vätern verheißen hat. Das Land, das schön ist und wo Milch und Honig fließt, ein fruchtbares Land. Und der Plan ist, bis zur Grenze des gelobten Landes zu ziehen, durch verschiedene Wüstengebiete, karge Gebiete. Aber Moses hat ja gelernt, wie man in Wüsten überlebt. Und dieses Land soll unter Gottes Führung eingenommen werden. Aber, und da kommt jetzt das große Aber, und der zweite Teil, so sind wir Menschen. Bei der Predigt letzte Woche haben wir schon zwei Gelegenheiten erfahren, durch Philipps Predigt, wie das Volk damit umgegangen ist. Hätte eigentlich dankbar sein müssen, sich freuen müssen, dankbar sein. Die Knechtschaft ist vorbei, wir sind frei, keine Sklaven mehr. Und das Volk hat nichts anderes zu tun gewusst, als zu murren. Murren, dass kein Brot da ist, murren, dass kein Wasser da ist. Die beiden Gelegenheiten haben uns letzte Woche schon beschäftigt in der Predigt. Und immer der gleiche Vorwurf. Warum hast du uns herausgeführt? Bestimmt sollen wir in der Wüste umkommen. Das hätten wir in Ägypten leichter gehabt. Da hatten wir wenigstens gutes Essen. Sie haben das Wunder der Versorgung erlebt, immer wieder. Gott hat Anweisungen gegeben, wie Moses es schaffen soll, dass sie Wasser bekommen, entweder durch Holz in bitterem Wasser oder durch einen Felsen, den er schlagen soll mit seinem Stock und dann wird Wasser kommen, durch das Manna, das Gott selber schickt, dieser, was immer mit dem Tau da ist, das aussieht wie Koriandersamen und verarbeitet werden kann, auch gekocht werden kann und dass das Volk jeden Tag sammelt und so vor dem Tod bewahrt wird. Gott in Liebe und Geduld und Güte versorgt das Volk und reagiert nicht auf diese beständigen Vorwürfe. Und dann kommt es zur Eskalation. Als das Volk tatsächlich vor der Grenze steht, an der Grenze steht zu dem gelobten Land, werden Kundschafter ausgesandt. Und von jedem Stamm eine Person. Die sind 40 Tage unterwegs, kommen zurück und sagen, das Land ist wunderschön, es ist wirklich fruchtbar, bringen Früchte mit zum Beweis für die Schönheit des Landes und für die Fruchtbarkeit. Aber es sind starke Städte, stark befestigte Städte und es sind streitbare Leute und sogar Riesen in diesem Land. Und da fängt das Volk an, nicht nur zu murren, sondern zu klagen und zu beschließen, wir wollen zurück nach Ägypten. Sie wollen einen Führer bestellen und der soll sie zurückbringen nach Ägypten. Da wird Gott zornig. Und er sagt zu Moses, ich will dieses Volk vernichten. Und mit dir als Stammvater soll ein neues Volk erstehen. Und Moses sagt, das kannst du nicht. Die umliegenden Völker haben alle mitbekommen, dass du mit Wundern und gewaltigen Taten das Volk rausgebracht hast aus der Sklaverei. Und jetzt, wenn du sie jetzt vernichtest, dann sagen die umliegenden Völker, du warst nicht stark genug. Du hast es nicht geschafft. Und deswegen bringst du sie um. Und Moses bittet Gott um Vergebung für das Volk, stellvertretend, mit dem Appell an ihn, du hast doch bisher immer deine Güte erwiesen, von Ägypten an bis hierher. Tu es auch jetzt. Und Gott vergibt, aber es gibt eine Strafe. Das Volk muss für jeden Tag, den die Kundschafter im gelobten Land waren, ein Jahr in der Wüste bleiben, also 40 Jahre. bis diese Generation ausgestorben ist, die so bewandert war im Murren. Ja, was hat es denn nun mit dem Murren auf sich? An dem Volk merken wir, dass es feste Vorstellungen hatte über die Zeit nach der Befreiung. Die Denkstrukturen aus Philipps Predigt spielen da eine Rolle. Jetzt, das Volk hat sicher gedacht, wir kommen in die Freiheit und das ist wunderschön und da können wir dann uns entfalten und tun, was wir wollen, wie es uns gefällt. Dazu gehört zu dem Murren das Wissen, dass sie sicher waren, was für sie ganz das Wichtigste ist oder wichtiger vielleicht sogar als die Freiheit. Bei ihnen war es das Materielle, das Essen. Zum Murren von dieser Geschichte her gehört der Anspruch. Wir waren so lange in der Sklaverei. Nach der langen Zeit haben wir ja wohl einen Anspruch auf Besseres. Und dann führst du uns in die Wüste. Das ist unverschämt. Zu Murren gehört sicher auch die Verklärung der Vergangenheit, die Rückschau vom Erleben des Mangels. Das war natürlich schwer, so viel Mangel zu erleben, Kargheit zu erleben. Aber dieser Blick zurück in die Rückschau führt dazu, zu sagen, so schlimm war es doch nicht. Wir hatten immerhin genug zu essen. Und dann vor allem das Misstrauen. Gott kann nicht gut sein, sonst würde er uns nicht so schlecht behandeln. Er will uns verderben. Wir wissen, was wir brauchen und wir wissen, was gut für uns ist und was schlecht für uns ist. Kennen wir das nicht? Von der Versuchung im Paradies, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Also mal ganz einfach, was für uns gut und böse ist. Bei diesem Verhalten steht immer das Ich im Mittelpunkt, die Selbstbestimmung. Sind das nur Kennzeichen dieses störrischen Volkes, das Murren? Nicht auch eigene Erfahrung beim Erleben von Geschehnissen und Führungen, die uns nicht gefallen? Wie oft habe ich von Menschen gehört, ich war eine ganze Zeit meines Lebens in der Klinikseelsorge tätig, dass Menschen sagten, womit habe ich das verdient, dass ich krank bin? Das kann kein guter Gott sein, der mir das schickt. Wenn er wirklich gut wäre, dann sollte er doch das möglichst beweisen. Und zwar nach meinen Vorstellungen, so dass ich es verstehe. Das kenne ich auch von mir. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich Berufswechsel mitgekriegt habe oder wo ich so geführt wurde, dass ich eine andere Tätigkeit haben sollte. Und das fiel mir sehr schwer und ich habe Gott nicht verstanden. Absolut nicht. Und habe auch gemurrt. Habe gesagt, so geht man nicht mit Menschen um. Wenn du barmherzig wärst, hättest du mir das nicht zugemutet. Und ich war drauf und dran, wirklich meinen Glauben aufzugeben. Zum Glück habe ich Gott gefragt, warum hast du das getan? Warum tust du das? Und ich habe Antwort bekommen. Und das ist der Unterschied, denke ich, zwischen dem Murren. Oder ein großer Unterschied, dass man nicht beim Murren bleibt, sondern dass man nicht nur so allgemein sagt, warum, so klagend, sondern dass man dann an der richtigen Stelle fragt. Die Murrenden waren die Knechtschaft gewöhnt. Das kann man als Entschuldigung ein Stück bringen. Aber, wie gesagt, wir neigen alle ganz schnell zum Murren, wenn wir Dinge erleben, die uns nicht gefallen. Wir sind gefangen in unseren engen Vorstellungen und Wünschen. Wir sind abhängig von Bedürfnissen, von unseren Bedürfnissen, und deren Erfüllung bis hin zum Entstehen von Süchten. Das ist alles wohlbekannt. Wir sind gefangen in unseren Idealen und unseren selbstgemachten Vorstellungen von Gott. Von Gott, aber auch von anderen Menschen. Das Grundproblem ist wirklich das Seinwollen wie Gott, Selbstbestimmung. Selber wissen, was wir brauchen, was gut für uns ist. Wir wollen selbst über uns bestimmen und können es doch nicht, weil wir eigentlich zur Beziehung geschaffen sind. Augustinus sagt, wir sind geschaffen zu ihm hin. Und kommen erst zur Ruhe, wenn wir dieses Bedürfnis bei Gott gestillt haben. Das fällt nicht leicht, aber es gibt wahre Freiheit und Erfüllung. Ich fasse zusammen. So ist Gott. Er überlässt die Menschen nicht sich selbst. Fängt nach der Sintflut, man könnte fast sagen, ganz pragmatisch neu an. Mit der Menschheit. Er ist der planende Gott der Geschichte. Und dafür greift er einzelne Menschen heraus, geht mit ihnen eine Verbindung ein, einen Bund mit Verpflichtungen auf beiden Seiten. Er wird dabei Freund, prägender Freund und offenbart auch immer mehr von sich. Es ist interessant, dass im Lauf der 5 Moses-Bücher immer mehr Namen genannt werden von Gott. Er ist der Bundesgott, er ist der ich bin, hat Gott dem Moses offenbart bei diesem langen Gespräch am Dornbusch. Er ist der Allmächtige, er ist der Versorger. Er offenbart immer mehr von sich. Er erweist sich in seinem Handeln als machtvoll. Er kann Wunder tun und dadurch als der wahre Gott. Er führt, schützt, versorgt und führt in die Freiheit. Steht zu seinen Zusagen, treu in Treue. Und hat dadurch unser Vertrauen verdient. Er will Menschen wohltun, in seinem Segensbereich haben. Gott ist mit Segen. Immer in Verbindung wird Gott im Alten Testament als der Segnende bezeichnet. Das Gegenteil ist Fluch. Und das ist der Bereich des Feindes. Gott will, dass sein Wille geschieht, aber er respektiert unseren Willen. Bei dem zweiten Teil, so sind wir, konnten wir feststellen, dass das kein Ruhmesblatt ist, absolut nicht. Aber dieses Bild, das wir von uns zeichnen müssen aufgrund dieser Ereignisse, wird deutlich, dass es auch Gegenbilder gibt. Und das sind die Personen, die den Bund mit Gott lebten, die Vertrauen lernten, die im Gespräch mit Gott blieben, die nicht nur allgemein gefragt haben, warum, sondern warum du? Warum machst du sowas? Abraham, und das wirkt sich aus natürlich auf die Personen des Bundes. Es ist für mich kein Wunder oder ganz beeindruckend und bezeichnend, dass Gott von den Heiden seiner Umgebung der Gesegnete des Herrn genannt wird oder der Fürst Gottes unter uns. Gewaltig ist das. Oder Moses, der Freund Gottes genannt wird, der ganz viele Zeiten mit Gott erlebt hat. Immer wieder, zweimal mit 40 Tagen mit Gott zusammen war. Gott redete mit ihm wie mit einem Freund, der auch seinen Gott seinen Frust sagte. Das kommt mindestens dreimal vor, dass auch Moses zu Gott sagte, was hast du mir da angetan? Dieses Volk, ich kann es nicht tragen. Aber dieser Gott, der ihm auf seine Bitte hin auch sein Wesen bewahrt, sein Wesen offenbarte. Und sein Wesen ist, das können wir lesen, in 2. Mose 34, er ist barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte. Langmütig und reich an Huld und Treue. Das hat alles Moses von Gott direkt gesagt bekommen, als er ihm sich offenbart hat. Und es geht, wenn wir weiterlesen, geht ganz aufregend weiter. Auf aufregende Art, voller Weisheit. Wir erfahren vieles über den Bund Gottes mit dem Volk und dass das in ganz, ganz schlimmer Weise schief ging durch falsche Götter, durch die Götter, die viel interessanter waren von den umliegenden Völkern. Aber Gott hat sich immer wieder durchgesetzt und er hat sich dieses Volk nach seiner Verheißung als Bundesvolk bewahrt. Und das ist ganz wichtig, weil in diesem Volk nach seinem Plan dann schließlich der Erretter geboren wurde und sein Werk getan hat. Und da ist dann wieder die Rede von einem neuen Bund. Aber das soll in den nächsten Predigen alles zur Sprache kommen. Ich möchte als Schlussgebet einige Verse aus Psalm 18 lesen. Gottes Weg ist unsträflich und das Wort des Herrn ist lauter. Schild ist er allen, die auf ihn vertrauen. Denn wer ist Gott als nur der Herr? Wer ist Fels außer unserem Gott, dem Gott, der uns mit Kraft umgürtet und ebene Bahn uns schafft. Du reichst mir den Schild deiner Hilfe, deine Rechte stützt mich, deine Güte macht mich groß. Weiten Raum schaffst du meinen Schritten und meine Knöchel wanken nicht. Der Herr lebt und gepriesen ist mein Fels. Erhaben der Gott meines Heils. Amen.